Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo.
Hallo, Sabah al-Khair.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hal ein, da kum akel.
Habt ihr genug zu essen?
Wir haben nicht viel. Es ist viel zu wenig. Es ist aber nicht nur das Essen. Es ist auch zu wenig Strom, Wasser, keine Medikamente, keine Medizin im Krankenhaus. Und es fehlen Ärzte und Spezialisten für Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Cholera, Herzerkrankungen. Und wir haben keine Versorgung für die Kinder.
Wen wir jetzt gerade gehört haben, ist Sadek. Sadek ist Jemenite und der leitet in der jemenitischen Stadt Taiz einen Anlaufpunkt für Kinder und so ein kleines Krankenhaus. Das hat Enne Rappel gegründet, mit der er gerade telefoniert hat. Enne Rappel ist aus Bayern und sie hilft seit rund 30 Jahren Menschen im Jemen. Und jetzt in diesen Krisenzeiten kann sie nur anrufen, um Fragen zu stellen, wie die Lage eben ist und wie es ihnen geht. Und genau das wollen wir heute auch tun in der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering und mein Kollege André Zanto sitzt neben mir.
Genau, und das ist ja unsere letzte Weltzeit-Ausgabe vor Weihnachten. Und es ist praktisch ein Geschenk an Sie, denn wir hatten Sie ja vor ein paar Wochen gefragt, aus welcher Region wir heute berichten sollen. Und da kam am häufigsten eben der Jemen, ein Land, das seit 3 Jahren im Krieg ist. Und deshalb konnten wir eben keinen Reporter, wie wir es sonst tun, dorthin schicken. Du hättest dich angeboten, Ellen, du warst ja mal da.
Ich war tatsächlich mal im Jemen, es ist schon eine Weile her, 2004 war das. Und ich war als Touristin da. Und weil ich jetzt gerade umgezogen bin mit meinem Büro hier im Sender, habe ich beim Ausmisten 2 Minidiscs gefunden.
Du hast die mitgebracht?
Ja, die habe ich mitgebracht. Das ist so ein bisschen antiquiert, man hat das heute nicht mehr. Aber
Impressionen Jemen 2004 steht drauf.
Genau, genau. Und ja, jetzt spielen wir mal was ein. Ja, also ich kann mich an diese Situation echt gut erinnern. Ich stand da auf einem hohen Turm in Sanaa und dann habe ich von allen Seiten Muezzine rufen gehört. Die machen das zum Freitagsgebet, dass einer ruft und alle anderen folgen dem dann. Und der Blick hinunter, da sahen enge Gassen, Marktstände, so alte Karawansereien. Also wirklich ein Bild, das könnte arabischer nicht sein, wie aus dem Bilderbuch. Hm.
Du warst also da vor 13 Jahren. Jetzt gerade ist Sadek da. Er leitet in Taiz das Krankenhaus und die Kinderhilfe. Beides finanziert von Spendengeldern von Enne Rappel aus Bayern. Und das Telefonat haben wir am Anfang schon mal gehört. Wir wollen jetzt weiter zuhören. Enne fragt jetzt, wie die Lage der Mädchen ist, weil gerade immer mehr kommen, die gehört haben, bei der deutschen Jemenhilfe gibt es noch was zu essen.
Einer hum.
Wo sind die Mädchen jetzt?
Sie sind hier, in der Wohnung gegenüber.
Hal hum ein Tag akel.
Hast du was zu essen für sie?
Manchmal habe ich was, manchmal nicht.
Wie viele Jungen und Mädchen sind jetzt bei dir?
18 Mädchen und 10 alte Frauen. Außerdem noch 20 Jungs.
Mhm.
Das sind Waisenkinder. Und sie haben Angst vor den Bomben. Sie sind traumatisiert.
Okay, min einer Humkulu.
Woher kommen Sie? Kommen Sie aus Taiz?
Aus Taiz und der Umgebung und der Nähe von Aden. Es spricht sich rum, dass ich mit einer Deutschen arbeite und deswegen kommen Sie.
Hey, Sie muss Killerlag. Anna Arif Al-An fi IS fi Taiz.
Ist das kein Problem für dich? Der IS ist jetzt ja auch in Taiz.
Nein, bisher kein Problem.
Was ist das größte Problem gerade?
Dass wir kein Essen haben. Der Krieg ist aber auch ein großes Problem.
Sind die Kämpfe denn jetzt in der Stadt?
Die Kämpfe sind direkt hier an der Stadtgrenze.
War Bomben in Saudi-Arabien?
Wurden Bomben aus Saudi-Arabien abgeworfen?
Nein, gerade nicht.
Sadek, der Mitarbeiter von Enne Rappel, die eine kleine Hilfsorganisation im Jemen aufgebaut hat. Sie heißt Jemenhilfe Deutschland. Die Internetseite heißt genauso Jemenhilfe Deutschland. Dort sind Informationen auch für Spenden dabei und auch kleine Beiträge helfen dem Verein schon.
Den Verein gibt es seit 2000 und insgesamt haben wir jetzt circa 240 Mitglieder. Wir wären aber dankbar für jedes weitere Mitglied, weil die Mitglieder uns regelmäßig sicherstellen, dass wir wissen, was an Geld reingeht, das wir dann wieder runterschicken können.
Wissen das ungefähr, was Sie da runterschicken können?
Wie viel?
Ja, das hängt so davon, Pi mal Daumen einfach.
Das hängt davon ab, was wir hier einnehmen an Spenden. Auf jeden Fall, der SADEC kriegt im Augenblick 2700 pro Monat. 500 weitere bräuchte er. Wir werden also schauen, ob wir die noch losmachen können. Und dann kriegt er das. Fürs Krankenhaus gibt es 2500. Mit diesen 2500 werden unsere Mitarbeiter bezahlt, es sind 12 an der Zahl. Es wird Putzmittel, Medikamente und alles, was die ebenso brauchen, davon bezahlt. Ist also nicht zu viel, wenn man sich überlegt, für 12 Mitarbeiter.
Das ist ja echt ziemlich wenig Geld. Also mit wenig Geld kann man hier vielen Menschen helfen.
Ja, aber für uns ist viel.
Ja, für die Menschen im Jemen ist es viel. Und von dieser kleinen Hilfsorganisation in der Stadt Taiz im Südwesten des Jemen wollen wir jetzt ein größeres Bild zur Lage im Land erhalten. Ellen, mit wem hast du telefoniert?
Ja, ich wollte mal herausfinden, wie das eigentlich großen internationalen Hilfsorganisationen ergeht im Jemen derzeit, ob die überhaupt noch da sind, ob die gleichen Probleme haben wie so kleine NGOs. Und erreicht habe ich die Vertreterin des UNFPA, das ist der UN-Bevölkerungsfonds, Anjali Sen heißt sie, und sie hat tatsächlich ihr Büro noch in Sanaa. Und diese UN-Organisation kümmert sich ganz besonders um Frauen und Mädchen im Jemen.
Wir arbeiten hier hart, um lebensrettende Maßnahmen wie zum Beispiel Geburtshilfe anzubieten, die so dringend gebraucht wird in diesem Konflikt. Wir als UNFPA wissen, dass eine solche Hilfe in Konfliktregionen darüber entscheidet, ob Frauen und Mädchen überleben oder sterben. Unsere Aufgabe in diesem Krieg ist es, solche lebensrettende Hilfe anzubieten, um Frauen und Mädchen zu schützen.
Ja, nun könnte man ja meinen, dass so eine UN-Organisation vielleicht andere Möglichkeiten hat, Zugang zu den bedürftigen Menschen zu bekommen und eben auch zu denen zu kommen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, hat mir Anjali Sen erzählt.
Wir bekommen oft keinen Zugang zu den Konfliktregionen, um humanitäre Hilfe zu leisten. Wegen der See- und Luftblockade können wir keine medizinischen Hilfsgüter einführen und die Blockade ist nach wie vor nicht komplett aufgehoben. Wir bekommen für unsere humanitären Helfer keine Visa. Wir prangern das unaufhörlich an und appellieren an die Konfliktparteien, dass sie internationales Recht achten müssen und dass sie zulassen müssen, dass wir überlebenswichtige Hilfsgüter in alle Regionen des Jemen bringen können. Vor Ort erleben wir, dass unsere medizinische Hilfe, wie zum Beispiel die Geburtshilfe, nur bedingt ankommt, weil es keine Infrastruktur mehr gibt. Die Krankenhäuser und Gesundheitszentren sind zerbombt. Dann fehlt es oft an einfachen Dingen wie Transportmöglichkeiten. Unsere Partner kommen nicht von A nach B, weil es keinen Transport gibt.
Anjali Sen vom UN-Bevölkerungsfonds hat jetzt wieder über Geburtshilfe gesprochen. Vorhin bei Frau Rappel war auch von Mädchen die Rede. Ist das die Gruppe, die am stärksten Hilfe braucht?
Ja, also ich bin im Vorfeld des Interviews auf den Hinweis gestoßen, dass Frauen und Mädchen ganz besonders betroffen sind von dem Konflikt. Erstmal hat mir das nicht so unbedingt gleich eingeleuchtet, warum das so ist. Aber Anjali Sen hat mir dann Folgendes erklärt.
Yes, we've seen increase in child marriage quite considerably since 2016.
Wir beobachten eine bedeutende Zunahme von Kinderehen seit 2016. Wir beobachten auch, dass im Krieg die Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen zugenommen hat. Viele Familien sind auf der Flucht, haben ihr Zuhause verloren. Der Haushaltsvorstand ist nun oft eine Frau. Diese Frauen brauchen Unterstützung. Sie leben als Frauen und Flüchtlinge gefährlich. Über 60.000 Haushalte werden inzwischen leider von Mädchen unter 18 Jahren geführt.
18 years of age, unfortunately.
Ja, das ist natürlich bitter, wenn man vor Ort solche Situationen erlebt und dann gleichzeitig feststellen muss, dass man außerhalb des Jemens eigentlich kaum gehört wird, auch nicht als Vertreterin einer so großen UN-Organisation. Ich habe Anja Lissen deshalb auch noch gefragt, ob sie eigentlich glaubt, ganz profan, dass die Jemeniten dem Rest der Welt einfach egal sind.
It's very unfortunate. We have been doing a lot of advocacy to raise the issues.
Das ist alles so traurig. Wir sehen uns als Anwälte der Jemeniten. Wir klagen das an. Wir reden über die Situation der Jemeniten. Wir sind doch hier vor Ort und sehen, wie schlimm die Lage ist. Es ist so wahnsinnig wichtig, dass die Welt davon erfährt, zum Beispiel durch so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen. Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, wie die Menschen hier im Jemen leiden. Es kann nicht sein, dass dieser Konflikt irgendwo unter ferner Liefen abgehandelt wird. Es ist eine große Herausforderung für uns und wir müssen alles dafür tun, um das Leiden der Jemeniten an die Öffentlichkeit zu bringen und zu zeigen, dass wir viel, viel mehr tun müssen, um wenigstens humanitäre Hilfe zu leisten.
All that we can and do much more to provide these life-saving humanitarian assistance.
Das war Anja Lissen, die Leiterin des Jemenbüros des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen. Sie ist derzeit in Sana'a und sie bemängelt nicht zu Unrecht die mangelnde Öffentlichkeit, die für den Jemen da ist.
Das haben ja auch unsere Hörer eben bemängelt, dass wir in diesem Jahr darüber hier nicht berichtet haben in der Weltzeit. Ja, und es liegt schlichtweg daran, dass hunderte Journalisten weltweit gern berichten würden, aber nicht reinkommen ins Land. Warum, das habe ich unseren Korrespondenten für die Region Björn Blaschke gefragt. Herr Blaschke?
Ja, Deutschlandfunk Kultur.
Richtig.
Hallo, Herr Zanto.
Sie sind jetzt in Kairo, aber nicht im Jemen. Da waren Sie das ganze Jahr nicht als Korrespondent. Warum?
Also, ich habe, ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr oder so habe ich ich müsste jetzt meinen Pass holen, ein Jemen-Visum in Pass bekommen, das erste. Und dann hat es geheißen, super, Sie haben jetzt einen Monat Zeit zu fliegen. Und dann tat sich das auf, was ich dann auch mit meinem letzten Visum, das ich jetzt, ich glaube, das galt ab 1. November und sollte bis 30. November gelten. Also ich bekam immer das Visum von der Botschaft hier, habe auch mit dem Presseattaché mehr als Smalltalk gemacht. Also ich habe den irgendwie am 3. Oktober irgendwie getroffen beim Empfang der deutschen Botschaft. Wir haben lange geredet und der sagte dann auch, nein, es ist alles okay, Sie sind herzlich willkommen. Wir wollen jetzt auch, dass mehrere Kollegen reinkommen. Das galt dann für den Kollegen Volker Schwenk vom Fernsehen. DPA wollte rein, der Korrespondent wie auch der Fotograf, der hier ansässig ist. Wir alle wollten reisen irgendwie im November und dann gab es eben diese Rakete, die abgefeuert worden war von Houthi-Land, also von den Houthis kontrollierten Gebiet in Richtung Riad. Und daraufhin wurde dann plötzlich schlagartig halt das komplette Land abgeriegelt. Also der gesamte Jemen ist abgeriegelt gewesen danach, vorher war er teilweise abgeriegelt. So, und das bedeutete, dass wir zwar alle einen Pass im Visum hatten, aber wir letztlich nicht die Clearance bekommen haben von der sunnitischen Koalition, die da von den Saudis angeführt wird. Und diese Clearance ist eben nochmal die Ebene sozusagen über dem Visum.
Tja, und diese Clearance, also die finale Erlaubnis einzureisen, bekommen eben derzeit keine Journalisten von der saudischen Allianz. Die hat den Jemen abgeriegelt, alle See- und Luftwege sind blockiert, auch zu den Gebieten, die von den Houthi-Rebellen regiert werden. Und so bleibt Björn Blaschke eben weiter nur Anträge zu schreiben und zu warten.
Wir machen es tatsächlich. Also wir beantragen immer wieder. Ich habe das gleiche Problem mit den Sudanesen zum Beispiel. Also es ist, das ganze Berichtsgebiet wird immer bekloppter.
Da kommt dann schon Frust auf und trotzdem wollen wir natürlich die Lage verstehen, auch ohne Journalisten vor Ort. Dazu habe ich jetzt mit Maike Transfeld gesprochen. Sie ist eine Jemen-Expertin. 8 Jahre hat sie insgesamt dort gelebt mit Unterbrechungen. Der Jemen ist auch Teil ihrer Doktorarbeit, die sie gerade schreibt, an der Graduate School Muslim Cultures and Societies der Freien Universität Berlin. Und ich wollte erst mal wissen, wie hat es denn angefangen mit der Rebellion der schiitischen Houthis?
Die Houthis kommen ursprünglich aus Sada, also ganz im Norden, zur Grenze nach Saudi-Arabien. Und sind dort aus einer Bewegung entstanden, die sich vor allen Dingen darum kümmert hat, dass die eigene kulturelle und religiöse Identität nicht marginalisiert wird. Und diese Identität ist eine, die oft dem schiitischen Islam zugezählt wird. Und da die Houthis eben direkt an der Grenze zu Saudi-Arabien sind, ein sunnitischer Staat, sind da Spannungen entstanden. Aber auch, weil die Regierung in Sanaa, also die Zentralregierung in Sanaa, in den letzten 20 Jahren eine Art Sunnifizierung der Gesellschaft durchgeführt hat. Also waren die Houthis in ihrer Identität marginalisiert, aber auch politisch und wirtschaftlich. Aus diesen Gründen standen sie zwischen 2004 und 2010 in einem Krieg gegen die Zentralregierung unter Ali Abdullah Saleh damals noch.
Also die Sunnifizierung der Gesellschaft, das höre ich zum ersten Mal, aber man kann sich vorstellen, was das ist. Die Sunniten haben halt die Oberhand und jetzt müssen wir aber doch vielleicht noch mal gucken, was es denn mit dem Ali Abdullah Saleh auf sich hat. Wer ist das eigentlich?
Das ist eine ganz zentrale Person. Ali Abdullah Saleh war der Langzeitherrscher im Jemen. Insgesamt 34 Jahre hat er regiert, bis zum arabischen Frühling 2011. Dann gingen auch im Jemen Tausende auf die Straße.
2011 kam es ja dann zu den landesweiten Protesten. Da haben die Houthis auch mitgemacht. Also sie sind auch auf die Straße gegangen mit den jungen Leuten und haben gegen Ali Abdullah Saleh protestiert. Aber parallel dazu haben sie dann eben auch sich mit Waffengewalt immer mehr ausgebreitet im Norden. Das ging anfangs ganz langsam, da hat man gar nicht großartig hingeguckt und dann wurde es immer schneller. Sie haben sich auch am politischen Prozess beteiligt, der von der UN im Jemen begleitet wurde. Aber am Ende waren sie dann mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Und zwar sollte der Staat in einen föderalen Staat gewandelt werden. Und die Houthis waren nicht zufrieden mit der Region, in denen sie hätten leben müssen, weil sie vom Meer abgeschnitten wären. Und sie wären eben von anderen Landesteilen, die sie als kulturell ähnlich empfinden, auch abgeschnitten. Das sahen die Houthis als Anlass, weiter gegen die Regierung vorzugehen. Auch weit verbreitete Korruption. Also konnten sie die Bevölkerung mobilisieren, haben sehr viel Unterstützung in der Bevölkerung gekriegt und haben schließlich Sanaa eingenommen. Aber das eben auch mit der Unterstützung des ehemaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh.
Ali Abdullah Saleh war nämlich inzwischen abgesetzt. Er hatte unter internationalem Druck sein Amt abgegeben an den Übergangspräsidenten Mansour Hadi. Aber Saleh wollte nicht von der Macht loslassen und verbündete sich dann mit den Houthis.
Um den neuen Übergangspräsidenten zu schwächen, hat er die Houthis unterstützt, Sanaa einnehmen zu können und ist dann diese Allianz eingegangen. Der Übergangspräsident hat wenig bewaffnete Unterstützung im Jemen, also ist er nach Aden geflüchtet und hat den Golfkooperationsrat um Unterstützung gebeten. Darauf folgte dann die Militärintervention von Saudi-Arabien.
Machen wir doch hier jetzt mal den Sack zu. Wir haben also jetzt einen machtlosen Präsidenten Hadi, der sitzt in Riad in Saudi-Arabien und wartet darauf, wieder ins Amt zu kommen, sobald die sunnitischen Saudis in dem Konflikt die Oberhand gewinnen. Dann gibt es die Husi-Rebellen, ihrerseits Schiiten, die werden vom Iran unterstützt. Und die wollen natürlich eine Rückkehr Hadis verhindern. Aber so was wie eine Regierung haben die ja auch nicht gebildet bisher.
Ja, das kann man so nicht sagen. Und wenn man jetzt unter den Houthis lebt, ist es ehrlich gesagt auch zumindest mit westlichen Maßstäben kein schönes Leben, hat mir Mareike Transfeld erzählt.
Es gab im Jemen noch nie so eine repressive Herrschaft, wie sie unter den Houthis herrscht. Also von Anfang an wurden direkt oppositionelle Journalisten und Mitglieder anderer Parteien festgenommen. Die sind zum Teil bis heute noch verschwunden und keiner weiß, wo die sind, ob die tot sind oder in Gefängnissen. Und genau das Gleiche passiert eben jetzt gerade mit den Anhängern von Ali Abdullah Saleh. Also die waren ja in den vergangenen Jahren eine Allianz eingegangen und die ist jetzt auseinandergebrochen. Und diejenigen, die sich jetzt nicht direkt den Houthis anschließen, werden entführt, umgebracht oder eingesperrt.
Und das ist ja auch dann Ex-Langzeitpräsident Ali Abdullah Saleh selbst passiert. Er wurde auch vor wenigen Wochen umgebracht von den Houthi-Rebellen, weil er sich Saudi-Arabien zugewandt hat. Eine letzte Frage, persönliche Frage, wenn Sie Ihre Augen quasi schließen und an die Zeit zurückdenken vor dem Krieg, als Sie dann eben lange da gelebt haben, Frau Transfeld, was kommt Ihnen da gleich in den Sinn, wenn Sie an den Jemen denken?
Ich denke eigentlich an die Berge und die Häuser. Die Berge sind so unheimlich braun und dann sind die Häuser im Jemen auch sehr braun. Und dann gibt's da, das ist eine wunderschöne Kulisse. Es sieht ein bisschen aus wie Lebkuchenhäuschen in braunen Bergen. Also passt auch ganz gut zur Weihnachtszeit.
Ja, das stimmt tatsächlich mit den Lebkuchenhäuschen, weil die Lehmhäuser eben so braun sind und dann so weiße Ornamente drauf sind. Das sieht wirklich fantastisch aus.
Du strahlst, wenn du daran jetzt zurückdenkst. Wir haben jetzt auch schon wieder die nächsten Aufnahmen, Impressionen aus deinem Jemen-Urlaub hier gehört. Woher waren die?
Ja, das ist jetzt Musik aus den Straßen von Aden. Der Jemen war früher geteilt, der Süden war sozialistisch und es gab damals, als ich dort war, schon deutlich mehr Freiheiten im Süden als zum Beispiel im konservativen Sana'a. Da hat man praktisch überhaupt keine Musik gehört, die nicht religiös war. Aber was eben die Touristen wahrscheinlich wirklich am meisten fasziniert, das sind eben seine Kulturschätze, die heute kaputt und zerbombt sind. Und das ist eigentlich Weltkulturerbe. Die Welt müsste protestieren.
Ja.
Aber auch Anne Rappel von der Jemenhilfe kennt den Jemen ja schon so lange und beklagt es ja auch. Und wenn sie von früher erzählt, dann geht mir zumindest das ziemlich ans Herz.
Ein grandioses Land mit einer fantastischen Landschaft, wo sie alles finden, von der Wüste bis zum Hochgebirge, vom Golf von Aden bis zum Roten Meer, wo sie historische Städte finden, riesige Lehmhäuser in der Wüste. Das in Shibam hinten, das Manhattan der Wüste, ist also ein Traum. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich war ja auch noch in der glücklichen Lage am Anfang, wie ich die ersten Male unten war, dass ich nach Sada fahren konnte. Damals haben die Houthis dort sich noch nicht formiert gehabt. Es war eine wunderschöne Stadt mit einer fantastischen Stadtmauer und mit wunderschönen alten Lehmhäusern. Ich fürchte, es ist alles zerstört jetzt.
Ja, das eine ist, dass die Welt nichts dazu sagt, was dort im Jemen passiert. Und das andere ist, dass viele EU-Länder ja durchaus beteiligt sind, sogar an diesem Krieg, und zwar auf Seiten der Saudis. Auch Deutschland trägt hier Verantwortung.
Genau, wenn man die Bilder jetzt von Kindern sieht, die mit Cholera-Verdacht ins Krankenhaus eingeliefert werden im Jemen, muss man das mitbedenken. Deutschland, andere EU-Länder, Frankreich, Großbritannien, die gehören mit zu diesem Krieg. Wie, das hat uns Jemen-Auskennerin Maike Transfeld erzählt.
Allen voran, die Briten sind sehr involviert in der saudischen Allianz und unterstützen die auch direkt. Zum Teil gibt es Militärberater, die eben in diesem Operation Room sind, um die saudischen Soldaten zu beraten. Offiziell geht es da wohl darum, zivile Ziele zu verhindern, also dass nicht zivile Ziele getroffen werden, was aber trotzdem immer wieder passiert. Außerdem gibt es natürlich die Waffenexporte, die nicht nur aus Großbritannien und Frankreich kommen, sondern eben auch aus Deutschland. Und Deutschland unterstützt damit zumindest indirekt diese Allianz. Zuletzt wurden durch die Bundesregierung Waffenexporte im Wert von 148 Millionen Euro genehmigt nach Saudi-Arabien. Und in den vergangenen Jahren wurden eben auch schon deutsche Waffen, Maschinengewehre im Jemen gefunden. Da Saudi-Arabien eben gerade in der Anfangsphase des Konflikts Waffen an den Widerstand im Süden abgeworfen hat. Und da war es überhaupt nicht klar, an wen diese Waffen letztendlich gegangen sind. Also sie hätten genauso gut auch an Al-Qaida gehen können, die eben auch im Südjemen sind. Es wurden dann eben diese Fotos gemacht von den deutschen Waffen, die dort gefunden wurden. Von dem her unterstützt Deutschland diese Allianz indirekt durch diese Waffenexporte, aber politisch unterstützt sie diese Allianz eben nicht.
Im Gegenteil, Maike Transfeld hat erzählt, dass politisch die Bundesregierung einer der Kräfte weltweit ist, die eben stark für Friedensgespräche sich einsetzt im Jemen.
Ja, dann fragt man sich nur, wann kommen die eigentlich endlich mal, die Friedensgespräche? Was muss da noch passieren?
Also derzeit wird es keine politischen Gespräche geben, weil die Houthis im Moment deutlich die stärkere Kraft sind von beiden. Und die Saudis werden sich nicht auf Gespräche einlassen, in denen sie nicht als die stärkere Partei in die Gespräche gehen können. Grundsätzlich wollen die Saudis sicherlich einen Weg aus diesem Krieg finden, aber dieser Weg muss einer sein, der ihnen erlaubt, als Sieger oder zumindest irgendwo nicht als Verlierer aus diesem Krieg gehen zu können. Und wir merken jetzt auch schon, dass seit dem Tod Ali Abdullah Saleh, dass am Boden die Truppen der Allianz wieder mehr Boden zurückgewinnen. Und ich denke, dass das jetzt so erstmal weitergehen wird.
So die Einschätzung von Maike Transfeld. 8 Jahre hat sie im Jemen gelebt, schreibt jetzt auch über den Jemen ihre Doktorarbeit an der Graduate School Muslim Cultures and Societies der Freien Universität Berlin.
Ja, und man fragt sich natürlich, wenn man so eine Sendung vorbereitet und macht und auch wenn man sie hört, was kann man eigentlich tun? Und ich finde, man kann und man muss über den Jemen sprechen. Man muss sich auch empören darüber, was mit den Menschen dort geschieht und auch was mit unserem Weltkulturerbe geschieht. Und man kann auch helfen, wie eine Rappel das macht, beziehungsweise man kann ihr und anderen helfen zu helfen, indem man zum Beispiel dieses Jahr für den Jemen spendet.
War Antum Hal, Antum Al An, ein Tag Mar.
Hast du Wasser?
Nein, wir haben kein Wasser. Aber es gibt Menschen, die einen Brunnen haben und die verkaufen das Wasser für viel Geld.
Mhm. Viel Petrol?
Gibt es Benzin?
Nein, das ist teuer. Aber manche gehen mit dem Kanister auf den Schwarzmarkt und kaufen es teuer ein.
Okay, Salam lekulluhum.
Grüß mir alle.
Ja, Friede sei mit dir.
Masalama. Masalama. Tschüss.
Wir sagen auch Tschüss. Das war Ihre Wunschweltzeit zum vergessenen Krieg im Jemen. Danke für diesen Vorschlag und danke für Ihr Interesse.
Alle Informationen zur Sendung inklusive der Spendendetails finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de und dort können Sie auch unseren Podcast abonnieren. Wir danken auch unserem Kollegen Mohammed Ahmad für die Übersetzungen aus dem Arabischen und Ihnen fürs Zuhören.
Wir wünschen jetzt schöne Feiertage, André Zanto und Ellen Hering.